wie er sich fühlt, was dazugekommen ist oder was nicht dazugekommen ist oder was er noch an zusätzlichen Aktivitäten durchführt. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich damit machen kann.
Einfach, um den Patienten mehr zu verstehen. Du informierst ihn aber auch, um ihn letztendlich in die Entscheidungsfindung auch mit einzubinden.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten neulich eine Diskussion miterlebt. Da ging es darum, ob ein Patient mit einer Restaktivität von 3% bislang keine Gelenkblutung eine Faktortherapie erhalten sollte oder nicht.
Spannendes Thema, warum er dann eine Therapie bekommen soll. Interessanterweise auch da, wie wir es auch erwarten konnten, zwei Meinungen, wenn nicht sogar mehrere Meinungen dazu. Behandler, die der Meinung waren, dass natürlich irgendwann mal eine Blutung entstehen könnte, nach einem Trauma, wie auch immer. Interessanterweise war das Alter des Patienten, das hast du gerade nicht erwähnt, und der war, glaube ich, Mitte 30. Und da ist es ganz schwierig, einem Patienten eine Therapie zu geben, wo doch eigentlich nichts gewesen ist. Das heißt, du würdest ihm ja einen höheren Krankheitsempfinden mitgeben, was er gar nicht zu haben braucht letzten Endes. Ne? Ich meine, der war bis jetzt kerngesund. Das ist im Rahmen einer voroperativen Untersuchung aufgefallen mit einem auffälligen Wert. Und jetzt soll er therapiert werden. Ich finde das schwierig an der Stelle, einen Menschen mit einer Therapie zu besehen, die er möglicherweise gar nicht braucht.
Das weiß halt keiner. Und das waren auch genau diese Stimmungen, die da waren. Einmal der Rückblick, ist ja bislang nichts passiert, warum soll in Zukunft etwas passieren? Oder vorausblickend mit der Angst, dass es vielleicht bei steigendem Blutdruck im Alter zu einer Hirnblutung kommen kann und hätte man dann doch lieber Prophylaxe machen sollen. Schwieriges Thema, schwierige Antwort. Und da ging es auch in einem Bericht darum, den wir jetzt hier vorliegen haben, eine aktuelle Veröffentlichung. Der Titel ist vielleicht ein bisschen groß gefasst, weil es war letztendlich 5 Leute, die sich zusammengesetzt haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, was der optimale Faktorlevel bei diesem Patienten ist.
Richtig, es sind ja auch keine uninteressanten Leute, die das letztendlich bewertet haben. Maria Mancuso zum Beispiel oder Brian O'Mahony zum Beispiel, der sicherlich eine hohe Meinung und auch viel Erfahrung hat. Zumindest haben sich die Leute zusammengesetzt, von denen wir auch glauben, und auch nicht zu glauben, sondern zu wissen, dass sie durchaus viele Patienten in ihrem Leben gesehen haben und mittlerweile auch gut einschätzen können, was brauchen wir und was ist nicht notwendig letzten Endes. Ne?
Ja.
Das Ziel war herauszubekommen, bei verschiedenen Szenarien, das heißt orthopädischen, operativen Eingriffen, sportliche, körperliche Aktivität, welchen Faktor 8-Level braucht man für die jeweiligen Szenarien? Und da waren sechs Szenarien, glaube ich. Ne? Blutungsbedingte Krankenhausaufenthalte, orthopädische Eingriffe, Vermeidung von den typischen Zielgelenken, zur Vermeidung von Blutung, wenn man ein leichtes Trauma hat. Mhm. Zum Beispiel, denke ich ganz einfach über eine unebene Strecke zu gehen, im Wald über Äste zu gehen. Ich glaube, damit sind die leichten Traumata damit gemeint. Körperliche Aktivität ist ein großes Thema. Und das Thema körperliche Aktivität in der weiteren Zukunft auch keine Zielgelenke zu bekommen. Mhm. Das sind so die 6 Szenarien, die sie gebracht haben.
Und Grundlage war tatsächlich diese Unsicherheit. Was machst du bei Faktorlevel 3-5%? Was immer so empfohlen wurde, ist das wirklich ausreichend oder nicht?
Interessant, wie die 3-5% entstanden sind. Ich glaube, es sind die Prozentzahlen, die wir uns auch alle gesetzt haben, wo wir der Meinung sind, dass keine spontanen Blutungen entstehen, wenn wir nur sitzen. Vielleicht ist das der Grundlage, aber es ist spannend, die Patienten sitzen ja alle nicht mehr.
Ja, und letztendlich waren ja für die dann auch Schlussfolgerungen, es gab es so zwei Schlüsselfaktoren oder so zwei Einflussfaktoren, die für die entscheidend waren. Das waren einmal der Zustand der Gelenke und dann der Lebensstil des Patienten. Und die meisten, wie du eben gesagt hast, sitzen nicht einfach da.
Es tut mir leid. Ich meine, welcher Patient oder welcher Mensch sitzt? Na gut, man darf nicht vergessen, in der heutigen Zeit...
vielleicht wieder mehr, ja.
Ja, genau.
aber trotzdem letzten Endes willst du aktiv
genau,
sein.
Ne?
Ja. Okay. Genau, also. Und diese körperliche Aktivität, die war halt extrem unsicher. Ja, also das zu bewerten.
Finde ich auch schwierig, muss ich dir sagen. Interessant ist, was eigentlich am Ende des Tages eigentlich rausgekommen ist, wie sie den Faktor 8 Level bewertet haben, ohne Gelenkschäden und mit Gelenkschäden. Wie sie da den Faktor 8, und natürlich war zu erwarten, wenn man Patienten mit Gelenkschäden hat, dass der Faktor 8 Level natürlich deutlich höher sein sollte. Nicht viel, aber doch höher.
Ja, offensichtlich hat das, was man vorher gemacht hat, nicht gereicht.
Ja, das ist einfach so. Ne? Das heißt, bestehende Gelenkschäden ist so die kritische Variable in der Bewertung. Unsicherheit bestand allerdings in dem Thema körperliche Aktivität. Ne?
Es ist auch schwierig. Du schaust dir irgendwelche Tabellen, nehmen wir mal jetzt den Sport an, irgendwelche Tabellen an, wo Empfehlungen sind, welche Sportart, welches Gefahr mit sich birgt. Und dann kategorisierst du das Ganze und tust den Tanz irgendwie in eine Kategorie mit niedriger Gefahr und American Football in eine Kategorie mit hoher Gefahr, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Ja, aber dann hast du einen Patienten, der ist professioneller Tänzer und Musical-Darsteller.
Breakdance.
Was auch immer. Ja, und das ist Hochleistungssport. Da muss dieser Tanz auf einmal eine ganz andere Kategorie. Insofern ist es wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich für den Patienten bedeutet und auch ein gewisses Verständnis für die körperliche Aktivität haben. Und wie du sagst, unsicherer Untergrund. Lebe ich in einer Stadt, wo alles gepflastert ist und kein Kopfsteinpflaster da ist, oder lebe ich irgendwo in den Bergen, wo die Straßen eher uneben sind oder ich durchaus auch mal auf nicht befestigten Wegen unterwegs bin?
Das macht die Situation tatsächlich schwierig. Wir müssen aber auch den Patienten sehen. Ist der tollpatschig, ist der nicht tollpatschig, ist er geschickt, ist er nicht geschickt? Weißt, es gibt ja so, hat er eine gut ausgebildete Muskulatur, ist er eher floppy, ist er eben eher, das spielt ja alles eine ganz große Rolle. War er von Anfang an seiner Kindheit aktiv, nicht aktiv, und wie geht er insgesamt mit Bewegungen um? Und das birgt diese Unsicherheit. Bei welcher körperlichen Aktivität brauche ich wenig oder mehr? Und ich habe einen Patienten zum Beispiel, der ist multimorbide, was die Gelenke angeht. Wir beide kennen diesen Patienten, und der ist Mitte 60. Der war aber von Anfang an immer sehr aktiv. Das heißt, der war immer schon auf seinem Fahrrad, und der ist dann in so ein Sportprogramm reingegangen. Wenn du den heute siehst, vermutest du gar nicht, ja, vielleicht, dass er natürlich eine Hämophilie hat, weil er typische Gelenkdestruktion hat. Aber schlussendlich braucht er nur zum Beispiel einmal die Woche ein Standard-Faktor 8-Präparat.
Ja.
Wenn du den mit jemandem anders vergleichst, der sportlich nie aktiv war, und dem würdest du sagen, du bekommst nur noch einmal die Woche ein Faktor 8-Präparat und sollst dann sportlich aktiv sein, das wird komplett in die schief gehen. Das wird nicht gehen. Und das macht, glaube ich, die Beurteilung auch so schwierig. Und deswegen haben wir auch eine weite Range, was die Empfehlung ist, von, ich glaube, Mitte 20% bis 50%.
Ja.
Macht das so schwierig an der Stelle zu wissen, was ist wirklich notwendig.
Ja, und du siehst dann sicherlich auch den individuellen Blutungstyp. Du hast zwei Patienten, selbe Restaktivität, der eine hat Gelenkblutung, der andere hat nie Gelenkblutung. Ja. Und insofern, die Therapie bleibt nach wie vor individuell.
Und ich glaube, das ist das Wichtige, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Wir müssen weg von unserem Faktor-Level, aber interessanterweise habe ich diese Diskussion vor 20 Jahren geführt und habe gesagt, Leute, es ist völlig egal, ob der Patient unter 1% hat oder 3% oder 5% hat, weil am Ende des Tages müssen wir uns den Blutungstyp anschauen. Aber es wurde ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, die Patienten sich ganz besonders anzuschauen, die unter 1%. Und du hast auch den Eindruck, so kommen die Patienten oft zu dir rein. Das heißt, unter 1% ist dramatisch und so 3 bis 5 ist easy going. Ich glaube, das zeigt auch nochmal dieser Artikel, wie wichtig es ist, weg vom Talspiegel, weg von dieser einzig gesetzten Zahl, sondern wir müssen uns den Patienten angucken.
Kommen wir doch mal zurück auf den Patienten, den wir anfangs besprochen haben. 35 Jahre, Restaktivität 3%, bislang nie eine Gelenkblutung. Was machst du?
Ich behandle ihn nicht, jedoch bespreche ich mit dem Patienten sehr klar und deutlich, dass ich mir wünschen würde, und das würde ich mit ihm auch tatsächlich versuchen, auf Augenhöhe zu besprechen, dass ich mir Sorgen mache über die weitere Blutungstendenz, die ich nicht einschätzen kann. Das bedeutet, kommen noch zusätzliche andere Erkrankungen dazu, wie Blutdruck, wie zum Beispiel ein leichtes Trauma, irgendwie ein bisschen umgeknickt, dann ist dieses Gelenk doch anfälliger für mehr Blutungen. Das heißt, ich würde mir wünschen, ihn alle 3 Monate zu sehen, mit ihm zu sprechen, gar nicht großartig darum zu sprechen, dass wir eine Therapie beginnen wollen, sondern einfach nur, ich glaube, ich würde mir wünschen, der Hausarzt in dem Fall für den Patienten zu sein, um diese Dinge mit ihm einfach mal alle 3 Monate zu besprechen, wie er sich fühlt, was dazugekommen ist oder was nicht dazugekommen ist oder was er noch an zusätzlichen Aktivitäten durchführt. Das ist, glaube ich, das, was ich gerne machen würde.
Einfach, um den Patienten mehr zu verstehen. Du informierst ihn aber auch, um ihn letztendlich in die Entscheidungsfindung auch mit einzubinden.
Das, denke ich, ist ganz notwendig, weil er wird die Entscheidung selber auch nicht auf der medizinischen Ebene oft nicht mit mitfällen können. Er braucht ja schon, ich sage immer Input von dem, was gerade wichtig ist. Und dann kann er auch die Entscheidung, glaube ich, gesund mit zusammenfällen.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.